Meine Predigt nimmt auch darauf Bezug, dass heute Ewigkeitssonntag ist und unser Herr Jesus segnet das Reden und auch das Hören. In dem Lied haben wir Jesus als Leuchtturm bezeichnet und haben gesungen, sicher bringst du mich ans Land. Und wenn man so singt, unterstellt das ja, dass man sich fühlt, als wäre man gerade auf dem Meer oder in einem Boot. Fühlst du dich manchmal so, dass dein Leben einem Boot gleicht, das auf dem Meer treibt? Und dieses Gefühl, ich meine, das kommt nicht von ungefähr. Gefühle werden ausgelöst durch Botschaften, durch Worte, die wir irgendwo aufnehmen. Und Gefühle können super manipuliert werden. Aber es ist ein gängiges Bild, wo wir überall hören. Zahllose Gedichte und Lieder handeln davon, das Leben ist wie ein Boot, das auf dem Meer treibt. Die See ist manchmal glatt, manchmal stürmisch und eigentlich existiert überhaupt kein Ziel. Wenn ein Hafen erreicht wird, dann ist es der Tod. Und da gibt es so ein Lied, ihr könnt mal googeln, Roger Whittaker, das ist Country-Musik. Ich habe gedacht, das ist mehr Western, aber er hat auch vom Boot gesungen. Und wortwörtlich, du bist dann im Hafen und wirst verschrottet. Das einzige Land, der Tod. Nun, es wird auch in Filmen aufgegriffen, das Raumschiff fährt seit Jahrzehnten über den Bildschirm, und manches Raumschiff fliegt durch die unendlichen Weiten des Alls. Den Anstoß zu diesem Vergleich gab interessanterweise vor über 100 Jahren der Philosoph Nietzsche. Der war ja davon überzeugt, es gibt keinen Gott mehr. Wir haben den christlichen Gott abgeschüttelt. Auch alles andere, was Gott sein könnte, in der Ideologie, nichts mehr, der Mensch ist Gott. Auch Atheismus ist undenkbar, der Mensch ist Gott. Und dann hat er überlegt, wie ist ein Leben ohne einen Gott, wenn der Mensch Gott ist, und er sagt, es gleicht einem Schifflein auf dem unendlichen Ozean. Der Horizont ist weggewischt und es gibt nichts Furchtbareres, meint er, als Unendlichkeit. Das Land hinter uns haben wir abgebrochen, wir sind ohne Orientierung, ohne Sicherheit. Er endet seinen Sermon, es gibt kein Land. Moment, magst du jetzt sagen, ein Leben ohne Jesus gleicht einem ziellos dahinfahrenden Schiff. Insofern kann Nietzsche recht haben, aber du glaubst an Jesus Christus. Du kannst dich orientieren. Du hast ein Ziel. Und deshalb auch unser Lied, du bringst mich sicher an Land. Und Strophe 3, ich gehe vorwärts, und gehen macht man ja üblicherweise auch auf dem Land. Im Wasser schwimmt man. So passt das Lied, finde ich, ideal zu einem Menschen, der gerade sein Leben Jesus übergibt oder dabei ist, das zu überlegen, das zu tun. Land. Land. Davon spricht auch der Predigttext. Letzten Sonntag haben wir von der ersten Gemeinde in Jerusalem gehört und davon, dass sich erst der Widerstand gegen diese Gemeinde regte. Tatsächlich wurden sie später auch verfolgt und folgedessen flohen viele Christen aus Jerusalem, zerstreuten sich und lebten überall, eigentlich überall. Ja, auch wenn man an Jesus glaubt, und ich meine, das könnt ihr alle bestätigen, wenn wir bei dem Bild bleiben, wenn man auf dem Land lebt, auch da gibt es Stürme. Und manche Lebensabschnitte sind halt kein unendlicher Ozean, aber sie gleichen Wüstenzeiten, wo man unterwegs ist. Und das ist auch nicht witzig, diese Lebensphase. Nun, damals sorgte sich ein Mann, dass die vertriebenen Christen enttäuscht sind und dass sie aufgeben, dass sie gar in Erwägung zogen, zum alten Lebensstil zurückzukehren und dem Evangelium von Jesus Christus nicht mehr vertrauten oder dass sie erstmal ihre Ruhe wollten und am neuen Lebensort sich einrichten und sich darauf konzentrieren. Und deshalb schrieb er den Hebräerbrief. Und er erinnert in dem Brief die Leser, vertraut weiter, es gibt ein Ziel. Und dieses Ziel, das nennt er Ruhe Gottes. Und er versteht die Ruhe Gottes wie ein Land, wo er sagt, da kommt man hinein. Die Ruhe ist wie ein Land, in das man hineingelangt. Jetzt waren die ersten Leser vom Hebräerbrief, waren ja Juden, Christen und kannten die ganzen alten biblischen Geschichten. Und um besser verstanden zu werden, erinnerte er seine Leser an die Berichte von der Wüstenwanderung der Väter. Da hatten die auch ein Ziel, das Land, Kanaan. Gott hatte versprochen, sie in dieses Land zu bringen und dort zur Ruhe zu bringen. Und kurz vor dem Ziel, hörten sie auf, dem Wort Gottes zu vertrauen. Ach, wären wir erst gleich gar nicht aus Ägypten losgegangen. Wir werden in der Wüste umkommen. Hätten wir doch den leeren Versprechungen nicht geglaubt. Und Gott reagierte auf dieses Misstrauen und sagte, ihr kommt nicht in meine Ruhe. Und tatsächlich starb ein großer Teil dieser Menschen in der Wüste. Die nächste Generation wurde von Josua nach Kanaan gebracht. Und da setzt unser Predigttext an. Und da sagt nämlich, stellt der Schreiber vom Hebräerbrief fest, aber die waren zwar im Land, und ein paar hundert Jahre später singt ein König David, dass er zur Ruhe Gottes kommt. Daraus folgerte er richtig, der Schreiber vom Hebräerbrief. Josua brachte die Menschen nicht zur Ruhe Gottes, auch wenn sie im Land waren. Es steht noch eine Ruhe aus. Ich lese den Predigttext, der steht im Hebräerbrief. Das ist das 4. Kapitel. Und ich lese Vers 8 bis 13. Hätte Josua sie zur Ruhe geführt, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Im Predigttext verwendet der Schreiber so Worte, müht euch ab, beeilt euch und weiter vorher auch, lasst uns mit Furcht darauf achten, zu Gottes Ruhe zu kommen. Wo du dir denkst, ich zumindest, Moment mal, lieber Schreiber, wenn man zur Ruhe kommen soll, dann redet man nicht von Eile, Hektik, Mühe, sondern erstmal runterfahren. So würde ich ansetzen, wenn ich von Ruhe rede. Naja, meint der Schreiber vom Hebräerbrief, ich meine ja auch eine besondere Ruhe. Und für diese Ruhe haben wir erstmal Worte. Gott hat versprochen, dass wir hinkommen. Es ist ein Ziel für das Leben, diese Ruhe Gottes. Ruhe Gottes, andere Ruhe. Ich möchte mir an die Teilnehmer, die dabei waren von unserer Gemeindefreizeit, an diese Freizeit erinnern. Das Thema war Stille. Und etliche von euch haben resümiert, naja, still war es ja nicht gerade. Aber wir haben zur Ruhe gefunden. Wir waren weg von der Hast und Eile des Alltags, haben abgeschaltet, sind wirklich runtergefahren von der Arbeit. Auch die Arbeit ruhte und die packen wir Montag wieder an. Der Schreiber von Hebräerbrief versteht die Ruhe Gottes anders. Wer in diese Ruhe hineinkommt, dessen Werke sind vollendet. Die werden nicht wieder angepackt. Die Lebenswerke sind abgeschlossen, werden nie wieder angegangen. Doch anstatt sie zur Seite zu schieben und vollkommen davon abzuschalten, widmet man sich diesen Lebenswerken wieder. Betrachtet sie mit Abstand, wie Gott am siebten Schöpfungstag bewertet sie mit gut. Genießt sie. Und das bedeutet ja eigentlich vieles, was du jetzt im Leben hast, wo du sagst, ey, ist Mühe, ist lästig oder blickst erstmal zurück. Vollkommen sinnlos gewesen, die Zeit. Wirst du in dieser Zeit der Ruhe Gottes anders beurteilen? Du wirst alles, was du getan hast, im neuen Licht sehen können. Während die Ruhe Gottes angeht, beginnt einen ewigen Sabbat. Und das Schöne ist, Gott wartet richtig darauf, diesen Sabbat mit uns feiern zu können. Er ist für uns geschaffen, ist bereits vorhanden. Wir können auch übersetzen, dieser Sabbat steht in Aussicht. Das heißt, er steht fest, ist ein Ziel, mit dem wir sicher rechnen dürfen. Wir können Jesus da ganz vertrauen. Gibt es mehr Worte? Zum Beispiel sagt Jesus auch, wer meinen Worten vertraut und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf einem Fels stellt. Also wenn du an Jesus Christus glaubst, gleicht dein Leben keinem orientierungslosen Schiff auf dem unendlichen Ozean, sondern ein Haus auf einem Fels. Du hast Land, du hast Sicherheit, bist auf dem Weg in ein noch besseres Land. Und auch wenn sich die Lebensumstände dramatisch ändern sollten, sollte ein Sturm im Leben kommen, du stehst auf einem Felsen und auch dein Ziel, das steht. Nietzsche sagte, es gibt kein Land. Der Hebräerbrief versichert, du hast Boden unter den Füßen und bist auf dem Weg in ein besonderes Land. Einzige Bedingung, vertraue Gottes Wort und hör nicht auf, ihm zu vertrauen. Gottes Wort, weil es so entscheidend ist, am Dranbleiben an diesem Ziel, erinnert der Hebräerbrief, was es auf sich hat mit diesem Wort. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidiges Schwert ist eine Angriffswaffe. Einschneidig ist zur Verteidigung, da ist auf der einen Seite keine Klinge, sodass man den Stoß von einem anderen Schwert abfangen kann. Zweischneidig bedeutet Angriffswaffe. Und wir kennen dieses Bild für das Wort Gottes, kennt ihr vielleicht aus dem Epheserbrief, wo es wie eine Waffe ist in unserer Hand gegen feindliche Bindungen, gegen feindliche Mächte und was man damit alles abschneiden kann. Wunderbar. Und vielleicht liest du die Bibel auch oft mit der Erwartung, ich brauche jetzt mal ein Wort, das mir sagt, was ich tun soll. Ein Wort, mit dem ich etwas mache. Und manche von meinen Kollegen, Theologen, die zerlegen das Wort Gottes so richtig in die Einzelteile, analysieren es und formulieren es wieder um, nur noch um bessere Erkenntnis zu gewinnen. Und wenn das Wort so mächtig ist, tut man ja gut daran, es gut zu kennen. Sicher, antwortet der Schreiber vom Hebräerbrief, nur ich mein's ganz anders. Nicht was du mit dem Wort machst, sondern was das Wort Gottes mit dir macht. Und mit dem Schwert meine ich eigentlich, so sagt er, den Dolch für eine Schlachtung von Opfertieren. Und wenn ich schreibe vor dem Wort Gottes, diesen Dolch liegt alles bloß offen, dieses Bloßlegen meint, den Hals vom Opfertier zurückklappen, dass man es schächten kann. Und im übertragenen Sinn, und jetzt wird es echt krass. Mach das Wort Gottes das mit dir. Du bist ihm ausgeliefert, sozusagen nackig. Jedes Detail deines Lebens, ob Geist oder Fleisch und was auch immer, liegt detailliert vor Gottes Wort offen. Und dann richtet Gott noch darüber, sagt, das ist gut, hey, das musst du lassen. Sogar deine Gedanken und deine Sinne. Und vielleicht kennt ihr oder habt sogar offen den Psalm 139, der sehr oft mit Geborgenheit und von Nähe Gottes übersetzt und so verstanden wird, so ob ich liege oder stehe, du weißt es. Deine Augen sahen sogar, wie ich im Mutterleib war. So gut kennst du mich. Wo so positiv Gott ist mir nahe übersetzt wird. Ursprünglich meinte das der David ganz anders. Sagt, Mist, ich kann nichts vor dir verbergen. Du siehst alles. Du kannst mir sogar sagen, wie ich als Fötus drauf war. Du kennst Dinge von mir, die kenne ich selber nicht. Deckst Tiefen auf von meinem Herzen, die will ich gar nicht wissen. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und fliege ans äußerste Meer, da würdest du mich backen. Ja, viele Menschen fliehen die Ruhe, fliehen Situationen, wo sie sich Gedanken über sich machen müssen. Oder noch schlimmer, wo ein anderer sich Gedanken über einen macht. Sie fliehen in Arbeit, sie fliehen in Unterhaltung, sie fliehen in Drogen, fliehen in Sex, nur nicht über sich selber nachdenken. Und David hat erkannt, was Gottes Wort mit ihm macht. Und dann stellt er sich hin und bittet, erforsche mich. Gott, erkenne mein Herz, prüf mich, erkenne, wie ich es meine. Und schau, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf ewigen Wege. Und da haben wir diesen Weg wieder, der über Land geht, hin zu einem Ziel. David liefert sich diesem Gott aus und genau das erwartet der Schreiber vom Hebräerbrief von dir und auch von mir. Und dieses lebendige Wort Gottes sagt dir schonungslos die Wahrheit über dich. Lass das zu. Und wenn es mal knallehart ist, dir überhaupt nicht schmeckt, vertraue trotzdem. Und wir haben beide Seiten von Gottes Wort. Jawohl, es macht Mut. Es tröstet, es kann Freude auslösen. Und diese Verse, die hören wir gerne. Und es ist gut, dass wir das machen. Und genauso gut ist auch mal die Verse zu hören, die uns hinterfragen, wo sie sagen, hey, da musst du was ändern. Oder lass dich verändern. Ein Wort an sich wirken lassen. Und dabei vertrauen, auch wenn es nicht so toll klingt, ja, ich vertraue trotzdem Gott. Du führst mich auf einem guten Weg und du führst mich zu einem großen Ziel. Auch wenn es erstmal rein logisch oder gefühlsmäßig überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und bei all den Stimmen, die von außen oder aus deinem Innern kommen, dein Kopf, dein Bauchgefühl, unzählige Möglichkeiten, Lebensentwürfe, mit denen du konfrontiert wirst. Wort Gottes ist der Maßstab. Ich meine, du kannst wirklich den Fernseher einschalten und kannst eine gute Sache hören, dass du sagst, das mache ich und Wort Gottes sagt, ja prima, auch, ich bin der Maßstab. Prüf mal Wort Gottes. Soll ich das sagen? Soll ich das tun? Wort Gottes geht ins Detail, es bedeutet exakte Orientierung. Einige von euch, oder ihr wisst schon, ich mache ja Geocaching, da hast du ein GPS-Gerät. Und das gibst du einen Punkt ein, ist wie das Autonavi, ne? Bringt dich fast punktgenau dorthin, wo du die Daten eingibst. Nur ist es eine Ungenauigkeit absichtlich eingebaut. Manchmal und je nach Empfang bist du 20 Meter weg von dem Ziel und wenn so ein kleines Ding versteckt ist, findest du es manchmal nicht. Ist absichtlich eingebaut, nicht, dass ich auf die Idee komme, ich bin's an der Rakete und schieße punktgenau in ein Ziel rein. Aber so ist Wort Gottes nicht. Es bringt punktgenau ans Ziel. Es kann überhaupt nicht schief gehen. Und jetzt ist immer die Masterfrage, wie sieht es praktisch aus? Es gibt ja wirklich auf viele Entscheidungen in der Bibel keine direkte Antwort. Mein banales Beispiel. Ich hatte einen Kollegen, der hat gesagt, soll ich mir einen Hund kaufen? Es steht nicht in der Antwort in der Bibel, kauft ihr einen Hund, sonst müsste sich jeder von uns einen Hund kaufen. Oder wenn steht nein, dürfte keiner von uns einen Hund haben. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dann gibt es ja die wirklich wenig entscheidenden Fragen, so welchen Beruf soll ich wählen, welchen Ehepartner zum Beispiel, soll ich Pilot werden oder wie gehen wir mit Dynamit um, mit Treibhausgasen, mit der KI. Ich habe mir so ein geistiges Auge vorgestellt, wenn jetzt Gott Mose auf dem Berg die ganzen Antworten gegeben hätte, er Pilot, Klimaziele, KI, er hätte kein Wort verstanden. Also es geht ja nicht. Dafür ist Wort Gottes lebendig. Wenn es immer so direkte Anweisungen gäbe, die jeder von uns machen müsste, exakt, das wäre Gleichschaltung. Aber Gott will nicht die Gleichschaltung. Er spricht jeden Menschen einzeln an. Oder jede Gemeinde hat so ihren eigenen Flair, ihr eigenes Leben. Er spricht wirklich ins Leben. Dafür gründlich. Und wie sieht es praktisch aus? Gottes Wort, ja, das betont der Text wirklich, ist lebendig. Also, hat jedes einzelne Wort Kraft. Nimm es mit in den Tag, lass es wirken. Zum Beispiel nehme ich einen Vers auf der Tageslosung, den ich dann später beim Abendmahl auch vorlesen wird. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Hoffnung. Dass du Hoffnung, das Wort auf dich wirken lässt. Und dann festhalten, in hoffnungslosen Situationen trotzdem an der Hoffnung festhalten. Hoffnung bekennen, anderen davon erzählen, sich selber sagen, doch ich habe Hoffnung. Ich sehe manche Dinge noch nicht, aber ich hoffe, dass man jedes Wort durchkaut, wirken lässt. Und dann warten, was es mit dir macht. Wenn jetzt jeder das Wort Hoffnung mit in diese Woche nimmt, wenn wir dann in einer Woche hier den Zeugnisteil haben, jeder anders davon berichten, was es mit ihm gemacht hat. So lebendig ist das Wort Gottes, weil es in jede Seele extra hineinwirkt und auf guten Weg leitet. Dass du nichts vergisst, kannst du es als Hintergrundbild vom Handy nehmen. Du kannst es auch ins Handy reinritzen, aber das geht dann nicht mehr raus, wenn da ein neues Wort kommt. Es gibt Trost, es weckt Freude, es deckt aber auch Sünde auf, gibt Kraft, hinterfragt, fordert dich auf, Liebgewonnenes zu lassen, sagt dir, wie du belastende Dinge loswerden kannst. Also steht jeder Mensch für sich vor Gott und muss sich auch verantworten. Und die Masterfrage dabei im Ganzen ist, lässt du Wort Gottes an dir wirken? Darf es an dich handeln? Darf es dich erforschen, dich verändern? Gott bietet dir sein Wort an, es ist erst mein Wort. Du kannst sagen, nee, ich lasse die Bibel zu, ich lasse es nicht wirken. Die Freiheit haben wir, er drängt sich keinen auf. Lässt du es zu? Und um es vielleicht noch genauer zu verstehen, lese ich mal Vers 11 bis 13 aus der Volksbibel vor, ist ein bisschen umgangssprachlicheres Deutsch. Da schreibt er, wir müssen aufpassen, dass wir nicht von Jesus wegkommen. Gottes Worte sind so kraftvoll. Sie haben Auswirkungen, sind schärfer als eine Rasierklinge, gefährlicher als ein Laserschwert, durchdringen unsere geheimsten Gedanken, unsere tiefsten Träume. Sie trennen das, was von uns kommt und das, was von Gott kommt. Sie verurteilen oder bestätigen uns, je nachdem, wie wir leben. Und das tun sie ganz neutral. Man kann sie nicht bestechen, man kann sie nicht bequatschen. Gott kann alles sehen. Du kannst keine Geheimnisse vor ihm haben. Und jeder muss sich für die Sachen, die er tut, vor ihm verantworten. Ja, Gott fordert Rechenschaft. Für dein Leben, du hast nur eines. Für die vielen Worte, die vielen Werke. Und das geschieht im Land der Ruhe. Und jetzt male ich mal die Ruhe so, dass Gott sagt so, jetzt schauen wir uns mal in aller Ruhe dein Leben an. Also kein Gerichtssaal vorstellen, sondern dass betrachtet wird, bewertet wird. Und dann betrachtet Gott deine Werke und urteilt, gut gemacht oder vielleicht sogar sehr gut. Amen.